Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 2 für Sie.
Ja, danke, dass ihr da seid, zahlreich erschienen seid zu meinem Vortrag über PSD3, die Europäische Zahlungsrichtlinie in der Ausführung 3. Bevor es losgeht, eine kurze Vorstellung. Ich heiße Max. Hi. Der Grund, weshalb ich mich so einigermaßen qualifiziert fühle, darüber was zu reden heute, ist, dass ich seit 5 Jahren in der Finanzbranche arbeite. Ich bin Softwareentwickler, hauptsächlich im Bereich von Firmenkundenbanking. Aber ich habe eben auch Erfahrung mit Dingen, die in das Privatbanking so rüberschwappen, und PSD hat da große Überschneidungen. Ich habe 2022 über Banking, speziell in der EU, auch meine Bachelorarbeit geschrieben und da schon so die ersten Kenntnisse mit der Zahlungsdienste-Richtlinie gemacht. Und darüber hinaus kann ich recht gut googeln. Also viele Sachen, die ich heute hier zeige, lassen sich auch ziemlich leicht auf der Webseite der EU zum Beispiel nachlesen. Der kritische Punkt ist eben, das Ganze irgendwie zu verstehen und zusammenzufassen, würde ich sagen. Kommen wir auch gleich zu einer kurzen Warnung. Alles, was ich erzählen werde, ist ziemlich high level. Es geht jetzt nicht in große technische Implementationsdetails, eben weil diese Richtlinien ziemlich kompliziert sind. EU-Politik ist kompliziert, diese Dokumente sind alle ellenlang und für Juristen geschrieben. Und Geld und Zahlungen sind sowieso kompliziert. Daher keine Garantie für irgendwas, was ich sage. Könnte also falsch sein, glaubt mir kein Wort. Aber ist hoffentlich trotzdem informativ. Ja, was ist denn eigentlich die Zahlungsdienste-Richtlinie? Also das Ding heißt auf Englisch Payment Services Directive, daher kürzen wir das auch PSD ab. Ich glaube, wenn man auf Wikipedia guckt, steht da irgendwas von der Zahl RIDI oder so in Deutschland. Habe ich noch nie jemanden nutzen gehört. Das Ding heißt PSD. Im Grundsatz geht es bei der Zahlungsdienste-Richtlinie um die Vereinheitlichung des europäischen Zahlungsverkehrs. Damals, als die EU zusammengekommen ist und der Euro eingeführt wurde, da wurde halt gleichzeitig versucht, auch irgendwie die ganzen nationalen Gesetzgebungen, die es da schon gab, zusammenzuführen, damit man eben nicht nur mit dem Euro physisch zahlen kann, sondern auch der ganze Banking-Bereich drumherum relativ einheitlich funktioniert. Demnach ist das Ding auch die Grundlage für den europäischen Zahlungsraum, den wir SEPA abkürzen. Ja, das Ganze ist eine EU-Richtlinie, das ist später nochmal wichtig. Das bedeutet, dass es kein Gesetz ist, was 1:1 in den Nationen umgesetzt wird, sondern dass das Ganze eine nationale Implementierung erfordert. Üblicherweise gibt es da einen Umsetzungszeitraum von 1,5 bis 2 Jahren und danach müssen die Gesetzgeber in den einzelnen Mitgliedstaaten eine eigene Implementierung vorlegen. Ja, die PSD1 ist schon eine Weile her. Sie hatte ein paar Ziele, zum Beispiel den Binnenmarkt zu stärken, indem Transaktionen erleichtert werden, Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, die über die EU hinweg agieren, zu vereinheitlichen, Raum am Markt für Zahlungsinstitute zu schaffen. Das sind Zahlungsdienstleister, die keine eigene Bank sind, also keine Bankkonten betreuen oder ausgeben, und die VerbraucherInnen sollten natürlich informiert und geschützt werden. Bei solchen EU-Dingern kann man immer davon ausgehen, dass da irgendwie auch Wert darauf gelegt wird, dass das eben ganz transparent für die Kunden und Kundinnen ist. Eine kurze Timeline. 1999 wurde der Euro eingeführt als digitale Währung. Der existierte also in Datenbanken und so weiter. 2002 bekam das Ganze eine physische Form. Da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber einige von euch vielleicht. 2007 wurde die PSD fertiggestellt, also die PSD1, erste Version der Richtlinie. Die musste 2009 umgesetzt werden in nationale Gesetze. Da sind eben diese 18 Monate im Spiel. Und seit 2014 ersetzen die in SEPA festgeschriebenen Zahlungen eben die einzelnen Überweisungen, Lastschriften und so weiter, die es in den Ländern vorher gab. Wenn ihr das Online-Banking aufmacht, dann steht da mit Sicherheit irgendwo an der Überweisung dran, dass es eben SEPA ist. Das ist in Europa einheitlich. Ja, die Auswirkungen der PSD1 und dieser Zusammenführung des nationalen und internationalen Rechts waren insgesamt ziemlich gut. Zahlungen wurden allgemein schneller und günstiger, eben weil überall die gleichen Spielregeln gelten. Rückerstattungen wurden leichter, es gab neue Zahlungsdienste am Markt, dazu später mehr. Und insgesamt wurde das Ganze 2013 in einem Bericht, der für die EU geschrieben wurde, zusammengefasst. Zahlungsdienste-Richtlinie wird ihrem Zweck umfassend gerecht, sagte man damals. Das ist ja schon mal eine gute Ausgangslage. Die PSD2, die einige von euch vom Namen her vielleicht kennen, war vor ein paar Jahren großes Thema, ist die Weiterentwicklung der PSD1. Die EU-Kommission schlug vor, so 2012, 2013 die PSD1 zu überarbeiten und die vorherigen Richtlinien, die es eben 2007 schon gab, ein bisschen zu modernisieren. Dabei geht es erneut um die Vereinheitlichung von nationalen Umsetzungen, da wie gesagt die Richtlinie auf nationaler Ebene unterschiedlich implementiert werden konnte. Die Ziele sind dabei aber mehr oder weniger identisch zur PSD1, wie gerade erwähnt. Kommen wir zum interessanten Teil der PSD2, die Kerninhalte. Da haben wir einige große Änderungen, und zwar den Verbot von Aufschlägen für zum Beispiel Kredit- und Debitkarten. Wenn man mit denen vorher gezahlt hat, dann konnte es sein, dass man extra Geld dafür bezahlen musste, nur eben um dieses Zahlungsmittel zu verwenden und nicht eine normale Girokarte zum Beispiel. Die Rechte für Erstattungen von Zahlungen wurden verstärkt, was natürlich für die Kundinnen insbesondere nützlich war. Geringere Haftung traf die Kundinnen für nicht autorisierte Zahlungen, wenn da eben durch einen Feind, in Anführungszeichen, eine Zahlung ausgelöst wurde, die der Kunde selber nicht umsetzen wollte, dann musste er dafür nicht mehr so viel den Schaden tragen. Und dann gibt es noch zwei Punkte, nämlich einmal die Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung und die Regulierung von Drittdienstleistern, die wir uns jetzt genauer ansehen wollen. Das ist nämlich auch damals der kontroverse Teil dieser Richtlinie gewesen. Fangen wir an mit der starken Kundenauthentifizierung. Abgekürzt ist das Ganze SCA, hier auch wieder der englische Begriff Strong Customer Authentication. Zuvor gab es diese Strong Customer Authentication in einzelnen Ländern schon. Wir reden dabei im Prinzip von einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, die genutzt wird, um zum Beispiel sich in das Online-Banking einzuloggen, aber auch um Zahlungen durchzuführen. Das bedeutet, wir haben immer zwei von drei Faktoren. Das können Wissen sein, das ist zum Beispiel ein Passwort. Das können Besitz sein, das ist zum Beispiel ein mobiles Endgerät, auf dem man irgendwie eine App installiert hat. Und das können Inhärenz sein, das sind also physische Merkmale, das ist sowas wie der Fingerabdruck oder bei Apple-Geräten zum Beispiel die Gesichtserkennung. Diese wurde also Pflicht für bestimmte Dinge im europäischen Zahlungsverkehr. Ja, leider war das nicht besonders gut umgesetzt. Sehr schnell nach ihrer Umsetzung in Deutschland haben viele gesagt, die SCA nervt. Und zwar, weil es einfach vorher diese Pflicht nicht gab und die Pflicht, die es jetzt neu gab, ziemlich kompliziert war. Da gibt es einige Stichwörter, wie zum Beispiel zwei Faktoren. Die müssen genutzt werden, um sich alle 90 Tage neu zu authentifizieren. Wenn man sich 5 Minuten im Online-Banking nicht bewegt, dann wird man ausgeloggt. Man kann bis zu 30 Euro überweisen, ohne SCA zu machen. Es gibt aber 9 verschiedene Ausnahmen von Zahlungen, bei denen das nicht eintritt. Bis zu 100 Euro Geld kann man abheben. Man kann bis zu 5 Zahlungen machen, die den Wert von 50 Euro nicht übersteigen dürfen, wenn man vor Ort bezahlt. Das gilt aber auch nur genau für 5 Zahlungen. 150 Euro, muss ich zugeben, habe ich schon vergessen, die Folie ist ein paar Tage alt. Es gibt sehr viele Zahlen, die man hier im Hinterkopf behalten muss. Worauf das aber hinausläuft für den Endkunden ist, wir haben eigentlich keine Ahnung, wann irgendwie die SCA gefordert wird, wann wir damit rechnen müssen, dass wir irgendwie ein PIN-TAN-Gerät rausholen müssen und unsere Karte reinstecken, wann wir die Push-TAN-App auf dem Handy aufmachen müssen. Es ist mehr oder weniger Chaos und es ist nicht so ganz klar, warum die denn jetzt benutzt werden muss und warum nicht. Und gleichzeitig gibt es auch ein Problem aus Sicht der Unternehmen, die das Ganze umsetzen mussten. Und zwar erfordern eben diese vielen Regeln, die ich gerade aufgelistet habe, eine komplizierte Umsetzung. Es müssen viele Faktoren bei jeder Transaktion geprüft werden. Das muss auch immer funktionieren, weil es eine rechtliche Sicherheitsvorgabe ist. Und dadurch gab es große Verzögerungen in der Auslieferung von dieser ganzen Richtlinie. Und der Auslieferungszeitraum wurde auch mehrfach verlängert, indem das umgesetzt werden durfte. Das war also nicht so toll. Das zweite Thema, was in der PSD2 ziemlich groß war, war das Stichwort Open Banking. Das sind diese Drittdienstleister, von denen ich eben sprach. Nach Einführung der PSD1 entstanden neue Geschäftsmodelle. Und diese neuen Geschäftsmodelle, also neue Unternehmen, die sich gegründet haben, um Zahlungsdienste anzubieten, die lassen sich in zwei Kategorien aufteilen nach der PSD2. Diese Drittdienstleister werden auf Englisch auch Third-Party-Providers genannt und TPP abgekürzt. Diese beiden Arten von Diensten sind die Account Information Service Providers, die kürzt man auch AISP ab und irgendwann werden die Akronyme ganz schön lang. Zu Deutsch heißen die Kontoinformationsdienste. Das andere sind die Payment Initiation Service Providers, die heißen zu Deutsch Zahlungsauslösedienste. Und der Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass die ersten, die Kontoinformationsdienste, eben Daten aus den Banking-Informationen des Kunden auslesen und einem anderen Unternehmen zum Beispiel mitteilen oder für Datenverarbeitung verwenden. Die zweite Kategorie, die Zahlungsauslösedienste, die dürfen aber auch selber Zahlungen eben tätigen und bestätigen. Das ist der Unterschied auf gesetzlicher Ebene. Für diese neuen Dienste, die eben nicht von Banken zur Verfügung gestellt werden, sondern von zusätzlichen Drittanbietern, sollte ein neuer gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, der eben auch gleich ist und auch eben europäisch gleich ist, damit ein Unternehmen in einem EU-Land die Dienste auch Kunden in einem anderen EU-Land anbieten kann. Ein wichtiger Faktor dabei war, dass zuvor viele dieser Dienste gar keine API von der Bank selber benutzten, sondern zum Beispiel auf Methoden wie Screen Scraping oder andere komische Webbasteleien zurückgriffen, um dann sich mit dem Online-Banking des Kunden einzuloggen und Daten zu sehen oder Knöpfe zu drücken. Das wollte die EU gerne vermeiden, weil das natürlich sehr anfällig für allerlei Sicherheitsprobleme und auch einfach technische Probleme mit der Verfügbarkeit ist. Daher wurde entschieden, dass die Banken eine PSD2-API bereitstellen müssen. Es wurde jedoch nicht entschieden, wie diese API aussehen soll. Da stellt sich für die Zahlungsinteressierten in Europa eine Frage, und zwar, was ist mit FinTS? FinTS, wem das nichts sagt, das steht für Financial Transaction Service, und das ist eine Banking-API, ja, so wie die PSD2 das vielleicht auch fordert. Banking-APIs sind grundsätzlich nichts Neues, besonders in Deutschland. Wir haben die schon seit vielen Jahren, Anfang der 2000er, HBCI, das hat sich weiterentwickelt zu FinTS. Das heißt, Banken haben bereits APIs angeboten. Diese APIs wurden angebunden, damit Endkunden auf ihren Privatgeräten eben das Banking nutzen können, außerhalb von der Webseite zum Beispiel von der Bank. Diese Systeme funktionieren. Da gibt es viele Unternehmen in Deutschland, deren Geschäftsmodell ist, so einen Client zur Verfügung zu stellen. Das Problem dabei ist, dass diese FinTS-API eben eine Speck ist und nicht irgendwie verpflichtend durch Gesetze eingeführt werden musste von den Banken. Das heißt, es ist grundsätzlich eine freiwillige Leistung, die das Kreditinstitut tut. Und sie hat ihre großen Limitationen, zum Beispiel in der Verfügbarkeit für Kreditkarten. Die gibt es nicht. Es werden grundsätzlich Girokonten unterstützt und das war's. Und das Ganze ist eben optimiert für eine Client-Server-Verbindung. Für mich als Endkunde, ich kann auf meinem Gerät eine Verbindung mit der Bank herstellen. Aber wenn es um diese Drittdienstleister geht, die eben auch Zugriff zu meinen Daten wollen, dann können die damit erstmal nicht ganz so viel machen. Ja, stellen wir einmal kurz FinTS und PSD2 gegenüber. Die meisten Punkte habe ich gerade schon erwähnt. FinTS war nie verpflichtend, PSD2 ist es. FinTS ist ein fester Standard, PSD2 nicht. Die EU hat gesagt, es soll eine API geben und der Rest ist eure Aufgabe. PSD2 erfordert leider eine Art Cloud-Umweg, um überhaupt an Daten dranzukommen, wenn ich als Endkunde irgendwas von meiner Bank möchte. Denn die PSD2-Anbindung erfordert eine Registrierung, die ist in den verschiedenen EU-Ländern unterschiedlich teuer, wird aber zentral verwaltet in jedem Land. Und wenn ich mich als Zahlungsauslösedienst registrieren möchte, also auch Zahlungen tätigen, wie das FinTS-Clients schon konnten, dann benötige ich dafür auch ein Eigenkapital. Ich glaube, das sind festgelegt 50.000 Euro. Die muss ich also vorweisen können, um zum Beispiel auch für fälschliche Zahlungen, die ich ausgelöst habe, zu haften, wenn ich so ein Anbieter werden möchte. Das führt zu dem Problem, dass sich diese Drittanbieter, die TPPs, keine eigene Registrierung holen, sondern API-Bündel von anderen Anbietern nutzen, da es eben so aufwendig ist, sich überhaupt zu registrieren als Dienstleister, die eventuell kein Kapital zur Verfügung haben oder so weiter. Dadurch entstanden dann quasi Viertdienstleister, also Unternehmen, die die APIs bündeln und dann den Zugriff an andere Drittdienstleister ermöglichen, die dann wiederum dem Kunden oder zum Beispiel einem Webshop-Anbieter was zur Verfügung stellen. Wir sind also an dem Punkt, wo wir nicht mehr ich als Kunde rede mit der Bank sind, sondern ich als Kunde rede mit einer Software, die redet mit einem API-Bündel, die redet mit irgendwas anderem und dann kommt das irgendwann vielleicht auch an der Bank an. Das ist nicht besonders toll. Open Banking schadet in diesem Fall auch Open Source, denn durch diese Kriterien, die ich gerade erwähnt habe, mit dem Startkapital und der Registrierung, sind praktisch Garagenprojekte, wo man mal eben kurz was zusammenhackt, komplett raus. Du musst eben direkt dich dem Staat melden und sagen, ich möchte was mit der API tun und na gut, das machen die meisten nicht mal an so einem Nachmittag. Das Ergebnis von dem Ganzen, Online-Banking wurde komplizierter mit PSD2, mehr Unternehmen sind an allen Transaktionen irgendwie beteiligt, weil es diese 1000 Zwischenschritte gibt. Der Nutzer für mich als Kunde ist dabei quasi null. Also ich habe immer noch die FinTS-API und was die da mit PSD2 machen, das ist alles nicht so toll mit meinen Daten, aber ich habe auch nichts davon. Ja, für die PSD2, die 2019 dann umgesetzt wurde, gab es 2022 eine Evaluation der EU. Das ist bei solchen Richtlinien grundsätzlich Pflicht. Da gab es Feedback von der European Banking Authority, EBA, von verschiedenen Stakeholdern. Also da wurden auch Unternehmen gefragt, die selber solche Dienste anbieten. Und einen weiteren unabhängigen Bericht, eine kleine Studie, die eben besonders zu dem Betrug durchgeführt wurde, um zu schauen, ob die SCA da irgendwas geholfen hat. Das Fazit aus dieser Evaluation ist, der Erfolg von der PSD2 war eher durchwachsen, insbesondere bei der Sicherheit, eben weil viele Kunden gar nicht verstanden haben, was man da von ihnen möchte und dementsprechend auch keine Awareness geschaffen wurde für diese Sicherheitskriterien. Das Open Banking Ziel wurde auch nur eingeschränkt erreicht, dadurch, dass es eben einerseits schwierig wurde für Unternehmen überhaupt darauf zuzugreifen, andererseits die vielen Schritte dazwischen erforderlich wurden. Das heißt also, um überhaupt innerhalb von diesen 3 Jahren, die wir zwischen 2019 in Einrichtung haben und 2022 der Evaluation haben, konnte sich da einfach noch nicht viel entwickeln. Diese Evaluation führte aber zu der Grundlage von dem PSD3-Vorschlag, der dritten Inkarnation von der Richtlinie. Der PSD3-Entwurf, der ist mittlerweile 1 Jahr alt, der wurde letztes Jahr im Juni veröffentlicht und ist auch erstmal nur ein Entwurf. Das heißt, da haben sich die Stakeholder quasi, in der EU sind das EU-Rat, Kommission, European Payments Agency, irgendeinen anderen Namen haben die, hier haben sich zusammengesetzt und überhaupt erstmal ein Dokument aufgebaut, in dem sie mögliche Änderungen vorschlagen. Der PSD3-Entwurf ist dabei nicht das Einzige, was sie vorgeschlagen haben, sondern ein Gegenstück zu der sogenannten Payment Services Regulation. Die kürzen wir im Folgenden PSR ab. Und die beiden sind Teil des Financial Data Access and Payments Package. Also da steckt noch ein bisschen mehr dahinter als PSD3 und PSR. Dafür brauchen wir uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wichtig, das Ganze ist noch nicht finalisiert. Also alles, was ich jetzt erläutere, könnte sich noch ändern. Die Frage ist aber, wie stark das wirklich passieren wird. Normalerweise halten die sich relativ eng an den Vorschlag. Ja, PSD3 und PSR, die Ziele. Naja, das Übliche, was ich eben erwähnt habe, den Binnenmarkt stärken, Rechte von VerbraucherInnen schützen und so weiter, das ist klar, das schreiben die immer da vorne rein. Es gibt aber ein paar sehr wichtige Punkte, die auch nochmal hervorgehoben wurden. Das erste ist den Zahlungsbetrug verhindern, noch mehr als schon vorher mit der SCA, das hat ja nicht so wirklich funktioniert, also möchte man jetzt einen genaueren Blick auf diese Sicherheitsmaßnahmen werfen. Es geht auch wieder darum, Rechte für NutzerInnen zu stärken, auch speziell mit dem Augenmerk auf den Zahlungsbetrug. Da kommen wir gleich noch zu. Und man möchte den Informationszugang für die Zahlungsdienste erweitern, eben indem man es leichter macht, diese APIs zu benutzen. Die Wettbewerbsbedingungen sollen eben auch für Nichtbanken verbessert werden. Kommen wir auch gleich genauer zu. Davor eine kurze Abgrenzung. Ich habe ja eben schon erwähnt, die PSD3 und PSR sind verschiedene Teile des gleichen Pakets und sie teilen sich auch die Inhalte auf. Die PSD3 beschäftigt sich hauptsächlich mit der Zulassung von Zahlungsinstituten und der Bargeldabhebung. Auf das Thema werden wir nicht genauer eingehen, weil das jetzt wenig mit dem Online-Banking zu tun hat. Die PSR beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Schutz vor Zahlungsbetrug und dem Open Banking. Man sieht da so einen kleinen Unterschied in der Gewichtung, also die Bargeldabhebung ist vielleicht nicht ganz so interessant wie eben das Open Banking, was wir gerade besprochen haben. Und das sieht man auch daran, dass der PSR-Vorschlag doppelt so lang ist wie der von der PSD3. Da steckt eine Strategie dahinter. Die PSR ist eine Regulation auf Englisch, auf Deutsch nennt man das eine Verordnung. Und der Unterschied zwischen der Verordnung und der Directive, die ich eben genannt habe, ist, dass die PSD, die Richtlinien, eben im nationalen Recht individuell umgesetzt werden. Da gibt es einen gewissen Spielraum auf nationaler Ebene. So eine Verordnung muss aber 1:1 als Gesetz umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten. Da gibt es keinen Spielraum, da gibt es keine individuelle Entscheidung. Das heißt, die EU kann mehr Kontrolle über den gesetzlichen Rahmen in den einzelnen Ländern ausüben, indem sie eine Verordnung umsetzen. Das ist eben für diese beiden Punkte besonders wichtig. Ja, schauen wir uns dann doch mal an, was in der PSR so drinsteckt. Fangen wir an mit dem Zahlungsbetrug. Ein wichtiges Feature ist die IBAN-Name-Verifikation wie bei Sofortzahlung. Vielleicht haben die einen oder anderen es schon mitbekommen. Die EU hat auch ein Gesetz verabschiedet, was Sofortzahlungen kostengünstiger macht oder ist kostenlos und was Anforderungen an ihre Geschwindigkeit und so weiter stellt. Und da steckt unter anderem auch eine Anforderung drin, die eine IBAN-Name-Verifikation ermöglicht. Das heißt, wenn ich eine Überweisung anlege, dann gebe ich die IBAN ein von dem Empfänger und den Namen und daraufhin kommuniziert meine Bank mit der Bank, wo die Zahlung hingeht und sagt mir, ob denn IBAN und Name in deren System zusammenpassen. Das ist technisch sehr aufwendig in der Umsetzung, aber für den User ein ganz gutes Ziel. Außerdem gibt es ausgeweitete Rückerstattung im Betrugsfall, ähnlich wie bei PSD2 schon, wenn zum Beispiel ein Angreifer losgeht und sich als Mitarbeiter von meiner Bank, wo ich mein Konto habe, ausgibt und ich darauf reinfalle, dann muss ich nicht mehr dafür haften, sondern die Bank, sofern ich jetzt nicht ganz doof gehandelt habe und dem Angreifer quasi sofort meinen ganzen Lebenslauf geschickt habe. Und außerdem gibt es in der PSD3 und PSR neue SCA-Vorschriften. Die sind interessant. Da gibt es mehrere neue Änderungen. Zum einen, wir sprachen vorher darüber, dass SCA im Prinzip Zwei-Faktor-Authentifizierung ist. Vorher mussten, wie bei den meisten Diensten, wo man einen zweiten Faktor verwendet, zwei verschiedene Sicherheitsmedien genutzt werden. PSD3 und PSR hat sich das verschoben. Jetzt dürfen die beiden Faktoren zur gleichen Kategorie gehören. Welchen Sinn das hat, weiß ich persönlich nicht. Das bedeutet aber, dass man zum Beispiel statt mit einem Passwort, also Wissen und dem Fingerabdruck, also Inhärenz, sich freischaltet, kann man auch einfach zwei Passwörter verwenden. Oder man kann zweimal SMS-Push dann verwenden, die, wie man sicher weiß, sehr, sehr sicher ist und noch nie Probleme hatte mit Spoofing und so weiter. Das ist ein bisschen fragwürdig, wenn man hier mehr Sicherheit schaffen möchte. Außerdem gibt es Accessibility-Verbesserungen für SCA-Durchführung. Die sind leider ein bisschen vage in dem Vorschlag. Es geht aber darum, dass die Durchführung von der SCA eben allen Menschen ermöglicht werden soll und zum Beispiel der Besitz von einem digitalen Gerät wie einem Smartphone nicht mehr eine Voraussetzung sein darf. Das heißt, wenn ich keine Lust habe, ein Smartphone zu besitzen oder nicht die App von meinem Kreditinstitut installieren möchte, dann darf das nicht der einzige Weg sein, mit dem ich SCA durchführe. Das ist natürlich auch praktisch für Menschen, die aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder einfach von mangelnder Kenntnis von digitalen Verfahren einfach keine Apps benutzen möchten zum Beispiel. Ja, außerdem gibt es erweiterte Überwachung von Transaktionen und das verpflichtende Erfassen von Daten zu Transaktionen. Das bedeutet, dass Unternehmen, die Zahlungen durchführen, verpflichtet werden, Daten über die Transaktionen zu erfassen und zu speichern, um Zahlungsbetrug vorzubeugen. Da ist unter anderem dann der Datenaustausch zwischen den Zahlungsdiensten erwünscht. Das bedeutet, das Kreditinstitut, wo ich meine Zahlung tätige zum Beispiel, darf dann oder soll dann, je nachdem wie die EU das sieht, auch mit anderen Zahlungsdiensten, die mit meinem Konto verknüpft sind, Informationen über diese Transaktion austauschen, damit Zahlungsbetrug bei verdächtigen Transaktionen verhindert werden kann. Jetzt sind wir bei Open Banking. Zahlungsdienste sollen immer Zugriff auf Kontodaten erhalten. Das ist quasi die Überschrift des gesamten Open Banking-Teils der PSR. Im Prinzip hat die EU gesehen, dass mit Umsetzung der PSD2 zwar APIs zur Verfügung gestellt wurden. Welche APIs das waren und von welchem Anbieter ist eine andere Frage. Das Problem ist aber, dass viele Banken auch einfach sich geweigert haben oder schwer gemacht haben, an diese APIs dranzukommen für Drittdienstleister. Das hat natürlich den Wettbewerb eingeschränkt und das möchte die EU nicht. Darum ist es jetzt verpflichtend, diesen Zugriff zu erlauben für Dienstleister grundsätzlich. Und wenn eine Bank diesen Zugriff auf das Konto verweigern möchte, dann muss der besonders begründet werden und es einen Gerichtsentscheid geben und noch viele andere Prozessschritte. Das heißt, ich kann nicht mehr einfach sagen, ja, die Zahlungsdrittdienstleister finde ich nicht so toll, dass die meine Kunden hier abwerben. Das muss ich bereitstellen. Natürlich ist da immer noch vorausgesetzt, dass ich als Kunde, dessen Daten jetzt verwendet werden, irgendwie den Zugriff erstmal dem Drittdienstleister erteilt. Also die dürfen nicht einfach von jeder Bank alles sehen. Ja, außerdem sollen diese Drittdienstleister in Zukunft leichter Konten eröffnen können. Ein weiterer Punkt, woran sich die EU gestört hat, viele Drittdienstleister, die eben Geschäftskonten bei Banken in Europa aufmachen wollten, wurden zurückgewiesen, teilweise aus sehr nebulösen Gründen, die wahrscheinlich darauf zurücklaufen, dass die Banken keine Konkurrenz für ihre Zahlungsdienste wollen. Auch da müssen jetzt die Banken wieder sehr genaue und sehr detaillierte Gründe dafür liefern, dass sie einem Zahlungsdienstleister kein Konto eröffnen, weil das eben auch den Wettbewerb einschränken könnte. Ja, der Fokus bei diesen Open Banking Richtlinien, wie wir gerade gesehen haben, liegt also wieder auf der Unterstützung von unseren Drittdienstleistern. Das ist ja für die Drittdienstleister toll. Die Banken können sie nicht an ihrem Geschäft hindern. Die Drittdienstleister können entwickeln und bereitstellen, was sie wollen. Und solange ich als Kunde sage, das möchte ich nutzen, darf meine Bank also nicht sagen, dass das nicht geht. Um das Ganze ein bisschen leichter zu machen für die Kunden, wird am Ende auch ein Dashboard zur Verfügung gestellt werden müssen durch die Banken. Und dieses Dashboard, das wird auch tatsächlich so genannt in dem Vorschlag, soll die Datenverwaltung für mich als Endkunden erleichtern. Das heißt, ich soll in diesem Dashboard sehr einheitlich sehen können, welche Drittdienstleister denn jetzt welchen Zugriff auf meine Daten haben, damit ich den im Zweifelsfall auch zurücknehmen kann. Das ist für mich ganz gut. Schauen wir uns einmal an, wie die Timeline für diese Umsetzung aussieht. 2019 habe ich eben erwähnt, trat PSD2 in Kraft. 2021 bis 2023 wurde PSD2 evaluiert. Letztes Jahr dann der Vorschlag für PSD3 und PSR. Und im ersten Halbjahr 2025 geht man davon aus, wird das wahrscheinlich beschlossen werden. Da folgt eine Menge EU-Gesetzgebung dazwischen noch. Stichwort Triloge habe ich was zu gelesen. Müssen wir jetzt nicht genauer darauf eingehen. Es wird auf jeden Fall beschlossen werden, so wie es aussieht. Danach können wir wieder damit rechnen, dass es ungefähr 18 Monate, vielleicht 2 Jahre dauert, bis das Ganze umgesetzt werden muss in den Mitgliedstaaten. Wobei wir ja gesehen haben, dass hier die Bearbeitungszeit für PSR natürlich kürzer sein wird als für die PSD3, weil es eben keinen nationalen Spielraum in der Umsetzung gibt. Das wird ins Gesetz gegossen und ist fertig. Tja, schauen wir uns zum Abschluss noch den nächsten Schritt an. Wir sprachen jetzt viel darüber, dass Zahlungsdienste mehr Zugriff auf Daten von Kunden kriegen sollen, sofern sie das freigeben. Und die EU hat da auch einen etwas größeren Kontext im Kopf. Stichwort dafür ist Open Finance. Die EU hat in dem gleichen Zug wie PSD3 und PSR einen legislativen Rahmen für den gesamten Finanzzugriff bereitgestellt. Das Ding nennt sich Financial Data Access und wird FIDA abgekürzt. Das ist Teil des PSD3 und PSR-Vorschlags und soll eben Zugriff ermöglichen für Drittdienstleister auf mehr als nur Transaktionsdaten. Bisher sprechen wir bei Kontoinformationsdiensten immer darüber, dass sie sich anschauen, welche Zahlungen ich getätigt habe, und bei den Zahlungsauslösediensten, dass sie Neuzahlungen tätigen. Hier geht es aber darum, dass noch viel mehr quasi über den Kunden an die Zahlungsdienstleister übertragen werden soll, wenn die zustimmen, als nur diese Transaktionsdaten. Hier ist wieder vorausgesetzt, dass ich als Endkunde die volle Kontrolle über die Daten habe. Sehr löblich, würde ich sagen. Das heißt, auch hier sollen wieder die gleichen Voraussetzungen gelten wie bei den Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdiensten. Es soll das Dashboard geben. Ich soll sehr leicht kontrollieren können, welche Dienstleister die Daten haben. Die Umsetzung des Ganzen ist aber aktuell noch unklar. Also ich gehe nicht davon aus, dass das gleichzeitig mit PSD3 und PSR beschlossen wird. Das ist noch viel früher in der Alpha-Phase sozusagen. Und es gibt viel Debatte darüber, wie denn dieses Framework aussehen soll. Das steckt also noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Ja. Fassen wir einmal zusammen. Die PSR könnte die Umsetzung dieser ganzen gewaltigen Gesetze deutlich vereinfachen in Europa, eben da es keinen nationalen Spielraum mehr gibt, die Gesetze sehr einheitlich werden und das Ganze natürlich auch für die Unternehmen, die damit arbeiten, leichter wird. Die Kontrolle über die Datennutzung wird mit PSD3 und PSR verbessert. Allerdings fehlt leider immer noch der eigene Zugriff. Ich kann zwar sagen, welche Unternehmen meine Daten benutzen dürfen, ich selber habe aber keinen Zugriff auf die gleichen Möglichkeiten, die diese Drittdienstleister haben. FinTS, da hat man nicht so viel draus gelernt und auch mit PSD3 werden diese Schnittstellen wieder für Drittdienstleister verfügbar sein, aber ich selber kann da nicht einfach ran, solange ich nicht den großen Registrationsaufwand mache. Was wir daraus schlussfolgern können, so ein bisschen, das ist meine Interpretation, immer wenn es um Zahlungen geht, sieht die EU Privatpersonen leider als Kunden, Kundin, aber nicht als Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, es geht immer darum, dass meine Daten zwar von Unternehmen verwendet werden und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und die machen ganz tolle Dinge damit und erbringen mir tolle Zahlungsdienste. Ich selber kann aber relativ wenig Einfluss darauf nehmen, was mit meinen Daten dann bei den Unternehmen passiert. Und ich selber darf sie auch nicht in dem Maße nutzen, wie die Dienstleister das können. Ja, kommen wir zu meiner letzten Folie. Ich habe eine ganze Menge Quellen zu diesem Vortrag zusammengefasst und in ein Textdokument geschmissen. Zudem noch einen Vortrag vom 36C3 von Henrik Plötz. Der hat damals über die Einführung der PSD2 gesprochen und besonders das SCA und Open Banking Chaos, was damals zusammenkam, ein bisschen schöner zusammengefasst, als ich es habe. Und genau, mein Mastodon-Link ist da irgendwo auch noch drin. Ja, danke. Jetzt ist Zeit für Fragen. Keine Fragen, dann bin ich schneller fertig. Das ist auch gut. Ja?
Müssen das Drittdienstleister sein oder können das auch die Banken selber machen? Also
die Banken auf die PSD2-Schnittstellen zugreifen?
Genau, oder diese Dienste anbieten?
Das dürfen sie. Sie müssen dann aber genauso registriert sein wie die Drittdienstleister. Das ist für die wahrscheinlich einfacher als für Drittdienstleister, die jetzt ganz neu sind. Aber für sie gelten die gleichen Anforderungen. Ja. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, ihr könnt sie mir auch später stellen im Zweifelsfall. Danke.